Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zum Coconut Live Podcast. Und ich habe heute einen mega spannenden und interessanten Gast, nämlich den Dr. Oliver Haas. Dr. Oliver Haas kommt aus dem Controlling, also quasi aus dem Gebiet der Zahlen, Daten, Fakten. Er gehört auf dem Gebiet der positiven Psychologie zu den renommiertesten Experten in Deutschland. Er war 5 Jahre Wirtschaftsprofessor, berät seit über 15 Jahren Vorstände und Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen und Konzernen, ist Autor, Keynote-Speaker und Berater. Und seit dieser Zeit beschäftigt er sich auch damit, wie Unternehmen und Mitarbeiter wachsen können. Und Oliver ist heute hier im Podcast. Herzlich willkommen, Oliver. Ich freue mich sehr, dich als meinen Gast gewonnen zu haben.
Ja, hallo Nina. Sehr, sehr gerne.
Zahlen, Daten, Fakten. Wie kommt es zu diesem Wechsel, jetzt Menschen in der Entwicklung zu unterstützen? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, gerne. Also das hat bei mir bestimmt mehrere Facetten. Also die fachliche ist bestimmt die, dass ich gemerkt habe, dass man durch Zahlen, Daten, Fakten, Finanzen, Controlling schon versuchen kann, Wachstum zu sichern. Ja, es geht ja oft um Wachstum, also Wachstum sichern im Sinne von, ich mache einen Plan, ich mache einen Ist, ich mache eine Abweichung und damit beschäftige ich mich. Aber Wachstum fördern, das geht nur über Menschen.
Ja.
Und das finde ich, ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es Controlling geben sollte, aber das hat mir mehr Spaß gemacht, mich für dieses gelingende Wachstum zu interessieren. Und das andere ist mit Sicherheit die eigene persönliche Geschichte, dass ich schon rausgefunden habe, oder beziehungsweise sagen wir so, ich hatte mal eine Zeit, war ich vielleicht zu Ende 20, Anfang 30, bei der ich gemerkt habe, dass die Power nicht mehr da ist. Ja,
okay.
Die Kraft, also sagen wir mal, relativ erschöpft gewesen, obwohl eigentlich im Außen, also in meinem Leben, eigentlich alles perfekt war. Also nette Freundin, gute Familie, Geld war da, ein Job, den ich gemocht habe, in München auf Partys gegangen, großer Freundeskreis. Also ich wusste gar nicht, wo ich ansetzen sollte. Und das hat auch dann dazu geführt, dass das wenige Leute verstanden haben, inklusive meine Eltern. Die haben so gedacht, naja, was weiß ich, irgendwie warten wir mal 2 Wochen, dann fängt er sich schon wieder.
Ja.
Aber das war nicht so und das war dann schon der Beginn auch einer eigenen Reise, um dann irgendwo zu merken, dass das bei mir selber innen drin ist und nicht im Außen. Und dann habe ich gelernt, das hat natürlich auch einige Zeit gedauert, mich selber kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Und dann bin ich auch irgendwann drauf gekommen, dass diese Beschäftigung mit den Zahlen und Daten, Fakten eigentlich gar nicht das ist, was ich wirklich machen will und mich auch gar nicht so erfüllt und dass ich da irgendwie auf so Irrwegen hingekommen bin, auf der Suche nach Prestige und Anerkennung und möglicherweise der Idee, wenn ich da sowas Tolles mache, dann werde ich auch gemocht.
Ah ja.
Und also das ist so die Geschichte, die dann noch unten drunter liegt, ja, unter der fachlichen Sache, die ich ja vorher so erzählt hatte. Und ja, mittlerweile versuche ich auch beides zu verbinden, weil auch diesen Kulturwandel, über den wir hier sprechen, Neues führen, das gibt natürlich schon auch Fragen auch von Unternehmern. Lohnt sich das? Bleibe ich da auf den Kosten sitzen? Und das kann man schon ganz gut verbinden. Aber ja, also meine Erfüllung, die liegt doch auf diesem Gebiet jetzt mehr, über das wir sprechen.
Super spannendes Thema. Einmal, du hast gesagt, damals warst du am Punkt, wo du eigentlich im Außen alles hattest, also quasi die Fassade stimmte, sage ich mal so ein bisschen salopp formuliert. Aber sozusagen, du hast gemerkt, irgendwas fehlt mir. Hattest du eine Idee, was es ist? Oder weil du sagtest, deine Eltern haben es nicht verstanden, die haben gesagt, ja, vielleicht ist das so eine Phase, ne? Es ist nur eine Phase, geht vielleicht auch vorbei bei dem Jungen. Hattest du selber eine Idee oder musstest du die erst für dich entdecken, was es denn jetzt genau ist?
Ja, anfangs hatte ich überhaupt keine Idee. Ich hatte dann natürlich schon den Verdacht, ich müsste mich mal um das Thema Seele und Psyche kümmern, weil es blieb ja sonst auch gar nichts mehr offen, was ich hätte tun können. Und dann habe ich von einem Freund gehört, dass er mal auf dem Jakobsweg war. Dann bin ich den gegangen.
Oh, schön.
War auch gut und interessant und Ding, aber es war dann nicht weg. Ja? So, dann habe ich von einem anderen Freund gehört, der hatte mal eine Familienaufstellung gemacht, dann bin ich da mal hin. Das war dann schon natürlich deutlich intensiver. Und da bin ich dann schon auf die Idee gekommen, naja, ganz so perfekt, wie ich dachte, dass meine Kindheit war, war sie dann doch nicht. Mhm. Das hat ja auch dann damit was zu tun, ne? Dass die Eltern auch nicht dann verstanden haben, was denn auch überhaupt hier fehlen könnte.
Absolut.
Und genau, da habe ich auch Therapie angefangen und wollte aber am Anfang, ich hatte dann auch so psychosomatische Geschichten, hat der Hals immer wehgetan, obwohl ich da zu allen Ärzten irgendwie gelaufen bin und jeder gesagt hat, ja, also sie haben da nichts, ne? Da sieht man schon so leichte Rötungen, aber keine Ahnung. Naja, und das war schon unbequem, weil ich das am Anfang schon nicht wahrhaben wollte, dass das also wirklich mit meiner inneren Einstellung, ja, oder mit meiner Haltung zu tun hat. Das ist ja nicht, was man sich so gerne eingesteht. Und so leicht kommt man ja da auch nicht hin, ne? Weil das sind ja ganz tiefe Überzeugungen, ne? Die da in einem drin sind. Und da habe ich schon vieles, auch gutes Umfeld auch gebraucht, dass mir das auch immer ein Stück weit gespiegelt hat, dass der Weg, auf dem ich unterwegs bin, dass der nicht so liebevoll ist zu mir selber, wie ich das denke. Und also insofern, das war mir überhaupt nicht klar und das war ein Weg des Ausprobierens und mittlerweile finde ich aber die Beschäftigung damit auch heute und auch in Zukunft sehr spannend, weil ich natürlich auch gesehen habe, was da für eine Power drin liegt, wie man sich selber auch verändern kann, aber es braucht schon eine Zeit und ein Dranbleiben und das hatte ich Gott sei Dank, also diese Power da nicht zu schnell aufzugeben, ne, und mich dem Schicksal zu ergeben.
Ja, was beständig. Und diese Sache, wie liebevoll gehe ich selber mit mir um? Ich weiß nicht, wie erlebst du das? Ich habe den Eindruck, viele Führungskräfte sind, ich sag mal, gewohnt zu funktionieren. So. Und sind dementsprechend auch so, dass sie sich eigentlich häufig selbst an die letzte Stelle stellen. Erlebst du das auch so? Oder wie ist deine Beobachtung an der Stelle?
Ja, also ich erlebe die, die sich immer an die letzte Stelle stellen. Ich erlebe die, die sich immer an die erste Stelle stellen.
Ja, die gibt es auch.
Nicht? Also da gibt es ja ein breites Spektrum. Und ich denke, die wesentliche Einsicht ist, dass man sich selber klar machen kann, dass man irgendwo im Leben sich da rein manövriert hat in eine Sackgasse und ein Bedürftiger geworden ist. Mhm. Ja, also wir haben ja ein Hirn, was ja sozusagen darauf ausgelegt ist, dass es immer Lösungen findet, ne, für die Situation, in der wir gerade sind. Und das ahnen ja schon viele, dass es in der Kindheit, ne, schon viele Lösungen gab, die man gefunden hat. Ja, die einen haben sich dann angepasst, weil das gar nicht anders ging bei diesen Eltern. Die wollten den braven Jungen haben oder das brave Mädchen und wieder andere haben gesehen, wenn ich da was Tolles leiste, ne, dann glänzen die, also dann leuchten die Augen der Eltern und dann merke ich, na, so richtig geliebt werde ich eigentlich dann, wenn die so stolz auf mich sind. Und und dann machen wir ja im Leben erstmal meistens so weiter. Mhm. Und wenn man das 20, 30, 40 Jahre macht, dann enden viele, ich würde sagen, wahrscheinlich fast jeder hat irgendwelche Bedürftigkeiten, ja, die man sich erstmal eingestehen muss. Mhm. Ja, dass man zum Beispiel diese Anerkennung braucht. Ja, oder dass man braucht, dass man sich über andere stellt. Oder dass man auch braucht, dass man immer Leuten helfen muss, damit die einem Danke sagen. Ja, toll, dass du mir geholfen hast. Und das ist ja in Wirklichkeit keine Freiheit. Also es ist weder liebevoll zu sich, noch ist es eine Freiheit. Und man kann ja erst, wenn man frei ist, dann ist man ja so frei, dass man eigentlich wirklich auch erst nett zu anderen sein kann und vor allen Dingen auch zu sich selber. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Man kann ja nichts hergeben, was man selber nicht hat. Ja, und das sozusagen zu erkennen, das wünsche ich jedem. Ich frage auch immer die Personalentwickler, von was entwickelt ihr denn eure Mitarbeiter? Mhm. Und dann gucken die erstmal komisch und sagen, wie von was entwickelt. Aber ich meine eben genau diese Verwicklungen, ne, in die wir reingeraten sind oder eben auch manche Führungskraft und die dann auch merkt, ich kriege das auch nicht hin.
Ja.
Ja, das geht nämlich auch nicht durch Manipulation und das geht dann auch nicht durch drei Zaubersätze, wie man jetzt Mitarbeiter zu dem bringt, dass sie endlich das tun, was man selber möchte. Und am Schluss merkt man, egal wo man da anfängt, wenn man sich wirklich mit Führung und Selbstführung beschäftigt, dann ist man gut beraten, zuerst und ausschließlich bei sich selbst anzufangen.
Ja, absolut. Also da läufst du bei mir offene Türen ein. Was glaubst du, wo ist ein guter Start, wenn ich jetzt Führungskraft bin und merke, ich habe gar nicht so diese Freiheit, ich strebe nach einer bestimmten Anerkennung oder ich merke, ich funktioniere und bin wenig liebevoll zu mir selbst, wenn ich jetzt so eine Führungskraft wäre. Wo kann ich beginnen? Was glaubst du?
Ja, also auf der einen Seite sich wirklich mal klar zu machen, wie fühle ich mich wirklich, eben nicht hinter der Fassade, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich mache das oft auch in Coachings so, dass ich den Leuten sage, zerr mal alles ins Neonlicht, wo du wirklich der Meinung bist, eigentlich ist das ein Riesenscheiß. Ja, also wir verdrängen ja oft, wir betäuben oft, wir schieben es irgendwie weg oder lenken uns ab. Aber sich wirklich mal dieses Schmerzes bewusst zu werden, das ist sicherlich die eine Sache, weil dann entsteht ja auch eine Motivation, wenn man sich dem stellt. Und das Zweite ist das, über das wir gerade gesprochen haben, sich zu fragen, wie bin ich denn eigentlich zu dem geworden, der ich gerade bin? Und welche Lösungen habe ich denn so im Leben gefunden? Und gäbe es denn nicht heute bessere Lösungen? Ja, und ich glaube, eine gute Lösung wäre, dass wir eigentlich an diesen zwei Grundbedürfnissen anpacken. Das eine ist so das Thema Verbundenheit, Zugehörigkeit. Ne, das brauchen wir alle. Und das Thema über sich hinauswachsen. Ja, und das kann man aber nur erreichen, wenn man, und das wäre so die große Überschrift, wenn man beginnt, liebevoller zu sich selbst zu sein. Ja. Und das kann man sich ja fragen. Also es gibt dann viele Leute, die mir sagen, nee, Oliver, habe ich kein Problem. Ich mag mich. Lass uns mal über die anderen reden, ja, über die schwierigen Mitarbeiter und so. Und dann sage ich, na ja, aber du hast mir doch gerade erzählt, wie schwierig das für dich ist, dass du Existenzsorgen hast. Du hast mir gerade erzählt, dass du schlecht einschläfst, dass du so erschöpft bist, dass die Zeiten so anstrengend sind, dass die Gesundheit, ne, die ersten Zipperleins da irgendwo unterwegs sind. Und das ist der Spiegel, den ich ja anfangs auch nicht so richtig kapiert habe, jemanden klarzumachen, ja, eigentlich ist das nicht liebevoll, mit mir selber umzugehen. Und das ist also mit Sicherheit ein guter Start.
Ja, ich stelle mir vor, also und weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, wenn man so seine Schattenseiten anguckt, also ne, du hast gerade gesagt, zerr mal alles ins Neonlicht, so, da gehört ja auch eine Menge Mut zu und auch eine Bereitschaft, wirklich diese Dinge zu konfrontieren. Und das bedeutet ja im Prinzip auch, dass dieses Gerüst, was man nach außen aufgebaut hat, erstmal bröckelt vielleicht in der eigenen Sicht. So, ne, man dekonstruiert sozusagen die eigene Fassade, die man da nach außen so aufgebaut hat. Und tatsächlich fühlt es sich dann, also ich spreche von mir, ja im ersten Moment ja auch total, ja, wie sagt man, also es fehlt die Sicherheit, ne? Das, wo man sich dran festgehalten hat, fängt auf einmal an zu bröckeln. Und da ist ja auch eine große Instabilität mit verbunden. Welche Erfahrung hast du gemacht? Was hat dir geholfen, da durchzugehen? Weil du hast gesagt, du bist da, du hast es konfrontiert und da hast du auch sehr viel Lebensqualität für dich draus mitgenommen, wie ich gehört habe. Wie hast du das geschafft, so diese instabile Phase auch da durchzugehen?
Ja, also ich denke, der, und das hat mir auch am besten geholfen, waren einfach Menschen, die mich da begleitet haben. Ne? Also mit einem Wohlwollen, mit einer Liebe, aber eben auch verbunden mit einer Klarheit. Ja, also es nicht schön zu reden, es mir nicht leicht zu machen, sondern es ist ja genauso, wie du beschreibst. Also die meisten Leute sagen, naja, du musst halt loslassen. Das ist schnell gesagt, klingt so einfach. Aber wenn ich an dieser Haltung loslasse, ne, diesem Weg nach Prestige, nach Status oder allem Möglichen, ja, oder was auch immer sozusagen mein Thema ist, dann kann ich mich ja an gar nichts mehr festhalten. Weil also an dem konnte ich mich ja wenigstens noch festhalten. Ne? Das hat mir ja noch eine Sicherheit gegeben. Und da loszulassen, da kommen ja natürlich dann auch Ängste hoch. Ja, weiß ich nicht, gehen mir dann die Beziehungen fertig, hab ich kein Geld mehr, hab ich, ne, also diese ganzen Sorgen, die dann da hochsteigen und ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir soziale Wesen sind und dass wir alleine ja sehr wenig hinbekommen. Mag auch den einen oder anderen geben, der das alleine schafft. Ich glaube, dass das immer eine Sache ist und ob das Freunde sind, ob das die Familie sind. Und selbst wenn man das alles nicht hat, dann gibt es immer noch Coaches oder Berater, an die man sich ja auch wenden kann. Ja, und wenn man dann jemanden gefunden hat, wo auch die persönliche Ebene stimmt, dann ist das die erstmal diese Stabilisierung, ja, die man dann benötigt, um da überhaupt weitergehen zu können. Und es ist ja auch dann so ein Prozess, zwei Schritte vor und einer zurück. Ja, so linear ist es ja dann doch nicht. Manchmal hat man so das Gefühl, man geht sogar drei zurück und nur einen nach vorne. Das ist dann ja auch die Verzweiflung und die Hilflosigkeit. Aber wenn man dann die Erfahrung macht, dass das andere Qualitäten einer Beziehung zu Menschen sind, die man jetzt hat,
ja,
dann stärkt einen das ja auch sehr. Das ist ja gerade mit den Menschen, ne, über die wir gerade irgendwie gesprochen haben, zum Beispiel mit narzisstischen Anteilen, die ja sehr auf dieses Nützlichkeitsthema ausgerichtet sind, wenn die plötzlich merken, dass sie eigentlich da viel aufgehobener sind, wenn sie sich mehr öffnen oder wenn sie auf die anderen zugehen, ja, und wenn sie versuchen, reinzufühlen, mitzufühlen mit dem anderen und sich ein Stück weit zu öffnen oder auch trotz der Scham, die aufsteigt, sich mitteilen zu können und dann merken, hey, da kommt was von den anderen zurück, was ja noch nie zurückgekommen ist, weil es war gar keine Möglichkeit für die anderen, dass da überhaupt was entsteht. Das sind dann schon große Gewinne und das ist dann die größere Stabilität als die, die es vorher war. Ne, vorher war es ja eine Scheinstabilität, weil ja. wenn jemand zum Beispiel dann merkt, weiß nicht, das Thema, durch das er jetzt groß geworden ist und Anerkennung und Status bekommen hat, das hat sich ausgelutscht, das interessiert keinen mehr. Ja, dann brechen ja diese Konstrukte auch zusammen.
Absolut.
Weil woher soll man es denn dann nehmen? Und dann ist die Verzweiflung ja doppelt groß. Also insofern ist das dann schon die richtige Stabilität, aber deine Fragen zeigen schon, dass du dich da sehr gut auskennst oder ne, es dir selber auch angeguckt hast. Weil genau das wären ja die Bausteine, wenn wir auch ins Unternehmen gucken, wenn man wirklich einen Change oder eine Transformation, das wollen ja viele Unternehmen machen, dann müsste man sich mit dieser Tiefe beschäftigen. Ansonsten ist es nur eine große Oberflächlichkeit, die nach einer Zeit wieder in sich zusammenfällt.
Ja, es wird dann, ich finde, es entstehen dann so, es wird viel geredet, es werden all die richtigen Dinge gesagt, aber es wird nicht verkörpert. Und was du gerade beschrieben hast, Oliver, ist, dass über diese Arbeit an sich, also über diese Prozesse an sich selber, eine ganz andere Beziehungsqualität entsteht. Es entsteht ein ganz... Also viele, ne, viele fühlen sich ja auch dann nicht nah und nicht aufgehoben, obwohl eigentlich der Rahmen suggeriert, dass alles in Ordnung ist. Ne? Das ist wieder dieser Fake. Über diese Prozesse und diese Ehrlichkeit zu sich selber und die Fähigkeit, das auch in die Kommunikation zu bringen, entsteht eine ganz andere Beziehungsqualität, ist mein Eindruck, ehrlich gesagt. So.
Ja, also den erlebe ich ganz genauso, dass ich vielerorts tatsächlich die richtigen Sätze höre. Mhm. Und ja, also wir müssen als Vorstand selber bei uns anfangen, aber ich erlebe dann nichts, also außer vielleicht was Oberflächliches. Und wenn ich dann, ne, also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich den Vorständen dann gesagt habe, ja, dann fangen wir doch gleich an. Mhm. Dann geht doch mal aus eurem Vorstandsbüro raus, aus der Etage und setzt euch mal zu den Mitarbeitern. So, und dann habe ich sofort gemerkt, dass ein Riesenaufschrei kam, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und dann gibt es diverse Rechtfertigungen. Und wenn man dann genau hinschaut und mit den Leuten spricht, dann merken sie auch selber, das ist ein Schutz, weil man das eigentlich nicht möchte, was man aber jetzt propagiert, weil man weiß, das brauchen die Leute, es ist gut zu sagen, ja, es passt in die neue Zeit. Nur in Wirklichkeit macht man es nicht. Und das spüren natürlich die Leute, weil wir spüren ja als Menschen viel mehr nicht das Gesagte, sondern wie es wirklich ist. Ne? Haben wir ganz feine Antennen. Das Absolut. Unterschätzen meines Erachtens auch noch viele Führungskräfte viel zu sehr, dass es nicht gelingt, da Leute an der Nase herumzuführen, weil diese Unbewussten, ne, wie gucke ich und welche Tonlage habe ich und wie ist meine Haltung, da merkt man schon sehr genau, ob es einer ernst meint oder eben nicht.
Ja, und ich habe mal einen Vortrag gehört, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr von wem, deswegen kann ich die Quelle nicht nennen, aber ich fand das Bild so schön, dass wir uns so am Ufer festhalten. Wir sind im Fluss und halten uns am Ufer fest und wollen halt nicht loslassen. Wenn wir loslassen, müssen wir schwimmen und mit dem uns auseinandersetzen, was sich uns hier gerade zeigt. Und das erinnert mich so ein bisschen an dein Beispiel, das du gesagt hast, ne? Zum Vorstand, geht doch mal zu den Mitarbeitern, setzt euch dahin. Sie hätten loslassen müssen und schwimmen müssen, weil dann in dem Moment geht es ja dann darum, sich mit dem auseinanderzusetzen, was dann in dem Moment wirklich auch ist. Das hat ja was auch mit einer Achtsamkeit zu tun und einem Gewahrsein und einer Bereitschaft auch, keine Agenda zu haben, sich nicht hinter Hierarchien zu verstecken, sondern wirklich zu gucken, auf Augenhöhe, was bewegt dich, was bewegt mich und wie können wir da für das Unternehmen auch was Gutes draus kreieren? Und da gibt es aber keine
Absolut.
Checkliste. Na, so.
Ja, es ist genau, es gibt keine Checkliste und sozusagen, wir sind ja wieder in dem schönen Bild jetzt beim Loslassen, ne, von diesem Ufer. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, dass ich, vielleicht auch wenn ich noch nie so richtig geschwommen bin, dass ich das schon irgendwie hinbekomme, dann kann ich gar nicht loslassen. Ja, und dann muss ich mich ja mal fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, ne, dass ich da gar kein Vertrauen mehr habe in mich oder sagen wir mal, nicht nur in mich, sondern auch in die anderen, ja, oder in das große Ganze, ne, dass es immer wieder gut wird. Ich habe ja selber einen 7-jährigen Sohn und dem sage ich auch die gleichen Sätze, wie ich sie wahrscheinlich auch als Kind gehört habe, es wird alles wieder gut. Und ich merke, dass mit den 7 Jahren, das ist für ihn eine absolute Klarheit. Also wenn der Papa sagt, es wird wieder gut, alles klar, einschlafen, Decke drüber, passt,
So
ne?
ist
Also
es.
gerade noch gedonnert, geblitzt, so wird alles wieder gut. Und manche haben sich ja diesen Satz auch erhalten, die fühlen den weiterhin. Und andere sind von diesem Satz abgekommen. Und ich denke, man kommt nicht herum, sich die eigene Lebensgeschichte anzuschauen, um zu verstehen, warum ist man davon abgekommen und warum war das ja auch damals total hilfreich, davon abzukommen. Weil es hätte gar nicht funktioniert, das weiter so zu fühlen. Man hat es anders machen müssen. Ja, man hat sich vielleicht verbiegen müssen. Also das ist jetzt nicht der Blick in die Vergangenheit, dass man da alles falsch gemacht hat, sondern das anzuerkennen, das war gut. Ja, danke, liebe Angst, dass du da gekommen bist und mir gesagt hast, ich kann da jetzt nicht so einfach vertrauen. Nur heute als Erwachsener ist das halt sehr hinderlich. Ja, und wir wissen ja, dass das Hirn formbar ist und dass man das immer wieder neu erfinden kann und immer wieder neue Lösungen finden kann. Und dann könnte man sich eben fragen, wie gehe ich denn heute damit um und möchte ich vielleicht nicht mal versuchen, ein Stück weit loszulassen. Muss ja nicht gleich mit beiden Händen loslassen. Ja, vielleicht mit einer Hand, ne, und erstmal im knietiefen Wasser. Und da mache ich ja dann neue Erfahrungen. Und eigentlich, das ist ja auch ein spannender Punkt, darum würde es ja gehen. Ja, also nicht Leute zuzutexten, das funktioniert sowieso nicht, sondern es kann nur funktionieren, wenn wir in neue Erfahrungen kommen, dass es anders besser gelingen könnte. Ja, und wenn man da mal ist, dann geht es auch meistens weiter.
Ja, absolut. Und auch ein extrem wichtiger Punkt, Oliver, den du ansprichst, nämlich diese Erkenntnis, dass wir damals etwas verändert haben, nicht einfach, weil wir aus irgendeinem Grund, sondern dass das einen Grund hatte, warum wir das gemacht haben. Nur dass es dann nicht der Automatismus ist, den wir bis zum Lebensende vortragen, schon gar nicht, wenn wir merken, dass er jetzt gerade einfach zu unserem Nachteil sich auslebt und da auf die Muster zu gucken und innezuhalten und zu sagen, okay, jetzt habe ich den Freiraum, wo ich mich entscheiden kann. Ich kann mich ja auch entscheiden, es genauso weiterzumachen. Das ist ja auch immer noch eine Option. Allerdings, ich kann mich auch entscheiden, was anderes zu machen, wo ich jetzt merke, das neues Muster führt halt nicht zu diesen negativen Konsequenzen, an denen ich jetzt hier gerade bin und mit denen ich jetzt hier gerade hadere. Also sehr faszinierend.
Ja, absolut. Und das, was ja hinter dem steckt, was du gerade gesagt hast, ist ja die Frage, wo wird das enden, wenn ich so weitermache wie bisher? Ja, das ist ja eine interessante Frage, weil dann kann ich mich ja entscheiden. Dann kann ich sagen, naja, so schlimm ist es nicht und Veränderung wäre jetzt auch unangenehm und weiß nicht, passt gar nicht so. Aber wenn das jetzt verbunden ist mit diesem Schmerz, über den wir vorher geredet haben, sich dem zuzuwenden, ja, und sich zu fragen, was ist denn, wenn ich weiterhin ein Bedürftiger bleibe, ja, und immer nur dem hinterherrenne, dass die Leute mich toll finden und dass ich wieder der Tolle bin. Oder dass ich sozusagen immer anderen helfen muss, ne, und so ein Helfersyndrom habe. Dann ist vielen Leuten dann schon klar, wohin das führt. Das führt dann in Erschöpfung, das führt dann in Verzweiflung. Und manche spüren es ja auch schon, ja, also. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder gleich ins Coaching rennt, ne, oder sich mit Therapie oder mit weiß nicht, mit Selbstentwicklung beschäftigt. Da ist ja schon so eine Grundmotivation oder so ein Grundschmerz da. Aber genauso wie du sagst, es muss am Schluss eine sehr eigenverantwortliche Geschichte sein, weil man kann da auch keinen reindrängen. Also gern man das machen würde, weil man ja oft von außen sieht, Mensch, der täte oder die täte sich doch viel leichter, wenn sie das
Ja.
mal so und so machen würde. Aber da wissen wir beide, dass die Ratschläge eben nicht ankommen. Da bleibt die Wirkung aus. Das muss von der anderen Person herkommen.
Ja, absolut. Also wenn die Bereitschaft da ist, kann man Wege zeigen, kann man sagen, guck mal, das hat mir geholfen oder ne, da könnte ein Weg sein. Nur wenn die Person partout sagt, ich möchte nicht, finde ich absolut richtig, ist das zu respektieren. Dann ist es vielleicht noch nicht an der Zeit. Vielleicht ist es aber auch niemals an der Zeit. Das ist auch eine Option. Also finde ich auch gerade in unserem Beruf auch wichtig anzuerkennen. So, jetzt kommst du aus dem Bereich der Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt bist du selber diesen Weg durchlaufen. Wie misst du einen positiven Effekt? Kann man das messen? Wenn ja, wie misst du das? Weil es ist ja
Also
immer
im
die,
Unternehmen meinst du?
ja, Es ist immer die große Frage,
Ja.
ne? Diese Soft Skills, Persönlichkeitsentwicklung, ja, aber am Ende des Tages sind wir ja im Wirtschaftskontext und was bringt es uns denn? Und diese Soft Facts sind ja sehr schwer messbar, sage ich jetzt mal. Wie bringst du die Zahlen, Daten, Fakten damit rein?
Ja, also das ist eine spannende Frage, weil ich das ja häufig zu Beginn eines Auftrages ja oft auch höre, ne, diese Frage, ne, zeigen Sie uns mal, dass das wirkt, welche Effekte gibt es da? Und bevor ich jetzt darauf eingehe, ist es schon spannend, weil es zeigt, also je nachdem, wie die Frage gestellt ist, zeigt es schon die Haltung des Gegenübers, um was es eigentlich geht.
Kannst du
Also
mehr darüber
die
sagen?
Geschichte, ja, also die. Also nehmen wir mal die Geschichte Bodo Jansen und die Ubstalsboomer. Ich erzähle deswegen gern drüber, weil man kann danach gucken, man kann googeln, der Ubstalsboomweg, Stille Revolution, gibt es ja Kinofilme, Bestsellerbücher darüber. Und die kenne ich halt jetzt auch einfach gut.
Und die
Und
hast du ja auch
es gibt es.
begleitet, ne? Da, also das wollte ich nochmal
Genau.
für die Zuhörer sagen. Also du hast diesen Prozess
Genau.
begleitet. Genau.
Genau. Ja, ich hab den Bodo die ersten 3 Jahre sehr intensiv begleitet, eigentlich von der Stunde null an, als es diese Mitarbeiterbefragung gab, ja, die sehr schlecht ausgefallen ist. Und so, das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte. Nach den 3 Jahren kam auch Bodo mit den Ergebnissen raus. Also Mitarbeiterzufriedenheit 80% gestiegen. Was jetzt erstmal nicht verwunderlich ist, weil wenn man da was tut und ne, den Mensch mehr in den Mittelpunkt des Unternehmens stellt, sich stark mit dem beschäftigt, ist es jetzt erstmal nicht verwunderlich. Aber die anderen Zahlen waren dann spannend. Krankheitsquote ist gesunken von 8% auf unter 2%. Fluktuation hatte sich halbiert. Anzahl der qualifizierten Bewerber hatte sich verfünffacht. Ne,
Wow.
Hotellerie ist ja ein großer Fachkräftemangelmarkt. Und auch heute noch, die haben überhaupt keine Probleme, qualifizierten Bewerbungen zu bekommen. Umsatz hatte sich verdoppelt bei überproportionaler Rendite. Ja, also es ist dann eben schon so, dass sozusagen, wenn Mitarbeiter diese Chance auf ein erfüllteres Leben haben oder wenn es Rahmenbedingungen gibt, dass es mehr gelingen kann, ja, das eigene Leben und sich ein Arbeitgeber dafür einsetzt, dann folgt der Erfolg. So, aber jetzt gibt es eben viele Unternehmer, die mich zum Beispiel anrufen und sagen, Herr Haas, ich habe das hier gelesen. Ich würde das gerne machen. Ja, oder ich möchte auch so einen Film. Ja, die Filme sind ja sehr viral gegangen damals. Und dann so, und jetzt ist es ja wirklich, also die spannende Frage ist ja die Frage der Haltung. Also macht das ein Unternehmer deswegen, weil er sagt, wow, da liegt ja richtig Rendite drin. Das Thema ist mir nicht egal, aber das ist jetzt eine neue Art, dass ich mehr Umsatz und Gewinne mache. Dann wird es nicht funktionieren.
Mittel
Also
zum
zumindest nicht
Zweck.
in dem Maße, genau, wie diese Ubstalsboomer, weil dann fühlen sich ja diese Mitarbeiter, diese Menschen im Unternehmen wieder als Mittel zum Zweck, Unternehmenserfolg, ne, also als Objekte. Wenn die Grundidee ist, ich möchte eigentlich was tun, damit sich Menschen bei mir wohlfühlen, ne, Familienunternehmen beispielsweise, also ich will einfach, dass die hier gute Bedingungen haben und ich glaube auch ein Stück weit dran, dass wenn es denen gut geht, dass die dann auch Lust haben, auch auf Leistungen und loyal sind zu unserem Unternehmen. Dann ist es eben spannend, dann ist das Nebenprodukt oder der Nebeneffekt dieser Kultur ganz erstaunliche betriebswirtschaftliche Gewinne. Ja, also hört sich sehr ähnlich jetzt an, aber ist eben ein großer Unterschied von der Haltung. Und Trotzdem, also wie gesagt, muss ich ja auch denen, die jetzt, sage ich mal, das eigentlich für die Menschen tun, muss ich ja schon auch, da sind wir wieder bei der Stabilisierung, muss ich ja ein Stück weit eine Idee geben. Ja, weiß nicht. Also wie kommt das Geld irgendwie wieder zurück? Weil das ist ja völlig legitim, dass ein Unternehmer sich fragt, wie kann ich denn die Kosten decken?
Absolut.
Und ich mache meistens mit den Leuten ein kleines Rechenbeispiel, ne, das findet sich in meinen Büchern auch, ein bisschen ausführlicher. Da lasse ich quasi die Vorstände Zahlen einsetzen. Also eine Frage ist, wie viele Leute denkst du, sind wirklich total loyal und sind wirklich, also die Mitarbeiter, die du haben willst. Ja? Zweite Frage ist, wie viele Leute denkst du, eigentlich haben innerlich gekündigt und wie viele Leute machen Dienst nach Vorschrift? So, es leitet sich so aus der Gallup-Studie ab, aber ich sage denen, setzt eure eigenen Zahlen ein. Ja, weil der Studie glauben die ja eh nicht, das sagen die, das hat ja nichts mit uns zu tun. So, jetzt setzen die eigenen Zahlen ein und dann lasse ich die, ne, dann frage ich noch, ja, was verdient einer bei euch so ungefähr? Und was ist denn so der, naja, die geringere Leistung von diesen Nicht-Engagierten? So, und da rechnen sie einen Schaden aus, einen wirtschaftlichen Schaden, der auf ihrer Einschätzung beruht. Und ich erinnere mich an einen Vorstand einer Bank, einer Volksbank, einer großen 400-500 Mitarbeiter, der hat mit seiner Personalleiterin, die haben beide diese Rechnung gleichzeitig gemacht. Die saßen vor mir, haben dann erstmal so die Zahlen verglichen, die sie eingesetzt hatten, und dann, weiß ich noch, dann nahm der Vorstand die Brille ab und meinte, Herr Haas, also wenn ich nur ein Zehntel dessen, was ich gerade ausgerechnet habe, wenn es gelingt, uns ein Zehntel dessen freizusetzen, da habe ich ja fünfmal all ihre Weiterbildungs-, Persönlichkeitsentwicklung, Kulturbotschafter-Ausbildung, Leitbild und so weiter, habe ich ja alles drin. Und das ist jemand sozusagen, der das versteht. Und das sind natürlich auch ein Stück weit andere Rechnungen. Das sieht man in einer normalen Gewinn- und Verlustrechnung nicht, weil da hast du Personalkosten, die gibt es immer. Gibt es mal ein paar mehr, irgendwie ein paar weniger. Aber es ist ja so viel schon eingepreist. Ja, es ist die Fluktuation schon mit eingepreist. Es ist die Krankheitsquote mit eingepreist. Ne? Wenn du auf die anderen Unternehmen schaust, wirst du sagen, bei denen ist es ja genauso. Aber diesen Pfad zu verlassen, ist ja auch ein Mindset. Ja, zu sagen, was
Absolut.
interessiert mich die anderen? Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir vom Ressourcenausnutzer hin zum Potenzialentfalter werden,
Ja.
dann werden wir ein Wachstum erleben, das wir heute noch gar nicht abschätzen können.
Ja, Wahnsinn. Was ist deine Einschätzung? Welche Führungskräfte schaffen es, da auch das loszulassen, sozusagen es nicht als Mittel zum Zweck zu betrachten, schon natürlich die wirtschaftlichen Auswirkungen zu wollen und dahinter zu stehen, aber sozusagen diesen Schritt dann zu gehen? Was sind das für Führungskräfte? Kannst du das beschreiben?
Ja, das sind, also ich habe lustig, weil du das jetzt gerade sagst, ich habe im letzten Jahr ein Buch rausgebracht, Das Neue Führen, das ein Business-Roman ist, weil ich immer wieder diese Frage gefragt bekommen habe, also wie läuft das denn, wenn sich einer auf den Weg macht? Und dann habe ich also eine wahre Geschichte in Anführungszeichen, weil ich mir gedacht habe, eigentlich haben die schon alle sehr viel Ähnlichkeiten, diese Geschichten, wenn ich so Unternehmer begleite, ne, oder so Führungskräfte, und habe dann so ein Stück weit da den Weg aufgezeigt, und die haben natürlich schon alle etwas gemeinsam. Also das eine ist, dass viele von denen eine eigene persönliche Geschichte haben. Ich nehme jetzt mal
Interessant.
den Bodo Jansen, über den wir gesprochen haben. Das ist ja ziemlich schillernd. Man kann heute noch, wenn man eingibt Bodo Jansen, dann sieht man die Tagesschau-Meldung von vor 30 Jahren. Der ist entführt worden. Also von Freunden in einen Hinterhalt gelockt worden bei einer Wohnungsübergabe, hatte 7 Scheinhinrichtungen. Es war klar, dass Bodo Jansen sterben sollte. Es wurde Lösegeld von der Familie erpresst, und so, und das hat ihm die Augen geöffnet. Also der hat früher, schreibt er auch in seinen Büchern, Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt. Und er sagt, dass diese Entführung, also nicht gleich danach, aber Jahre später, ihm die Augen geöffnet hat, um was es wirklich geht im Unternehmen. So, und wenn jemand natürlich so eine Geschichte hat, der hat dann auch den Anreiz zu sagen, ich möchte, also ich bin tief davon berührt und beseelt, anderen Menschen, zum Beispiel den Mitarbeitern, die Möglichkeit zu geben, dass sie auch das erkennen, ja, um was es wirklich geht. Es sind nicht immer jetzt so, sage ich mal, dramatische Geschichten, wie ich sie gerade jetzt berichtet habe. Das kann auch, weiß ich nicht, eine Scheidung bei dem einen sein. Es kann, also was auch immer. Also das ist, glaube ich, schon so die eine Sorte, die irgendwie an sich selber mal eine schmerzhafte Veränderung gemacht hat und mehr zu sich selber gekommen ist. Es gibt natürlich auch Leute, die immer schon so ein Stück weit nicht davon, ne, also so ein Beziehungstyp gewesen sind, dass sie gesagt haben, also funktioniert sowieso nur so, ne? Ich möchte mich mit Leuten gut, also ne, die sehr beziehungsorientiert sind. Schwieriger ist es bei denen Menschen, die eben mit diesen narzisstischen Anteilen, also aus dieser Nützlichkeitsüberlegung sehr, sehr stark geprägt sind, weil die tappen eher in diese Falle, dass sie nur auf das Ergebnis schielen. Und das merkt man und das muss man den Leuten auch widerspiegeln. Also ich habe also beileibe auch schon vielen gesagt, dass ich da keinen großen Erfolg in einer Begleitung sehe, weil, also nicht, weil er jetzt irgendwie narzisstische Anteile hat. Jeder von uns hat die ja im Übrigen, ja. Das heißt ja, also meine narzisstische Anteile fangen schon bei dem Wort "ich will" an, ja, und dann geht es natürlich weiter und können sehr ausufernd sein. Aber es muss jemand bereit sein, bei sich selber anzufangen. Und wenn ich das bei einem Vorstandsvorsitzenden nicht sehe und nicht merke, nachdem ich nachfrage, dann mache ich das nicht. Weil es wird dann nicht eine Erfolgsgeschichte werden. Im Gegenteil, es ist dann oft so, dass Mitarbeiter finden sich dann schon, die Lust auf Veränderungen haben und die merken dann, aber hier im Unternehmen geht's nicht. Ja, dann gehen im schlimmsten Fall sogar die Besten. Also insofern ist es schon gut, sich damit wirklich, bevor man so einen Kulturwandel macht, im Führungsteam mal wirklich damit zu beschäftigen. Manchmal komme ich ja einen ganzen Tag vor Ort, um nur diese Gruppe von so Top-Entscheidern, das sind meistens so die ersten zwei Ebenen, weiß nicht, Geschäftsführer und die Bereichsleiter, nehmen wir mal, ne, so 10, 15 Leute, um mit denen das zu besprechen, was da auf sie zukommt und ob sie das wirklich wollen und was auch nötig ist, was auch sie selber mit einbringen und dass sie sich dann gerne frei entscheiden. Ich dränge niemanden zum Kulturwandel. Ich sage nur, es wäre für eure Firma wichtig, dass ihr gemeinsam ein Commitment zu irgendwas findet. Vielleicht auch zum Thema, das ist für uns Prio 7, braucht man nicht. Aber dann muss man auch konsequent sein. Ne? Dann kann man nicht fordern, dass man der attraktivste Arbeitgeber wird, dass die Leute nur noch schwärmen vom Unternehmen. Also die Konsequenz, die verlange ich dann schon den Leuten ab. Oder wenn sie eben sagen, das ist Prio 1 oder 2, dann müssen sie auch konsequent sein, wie bei allen Prio 1 oder 2 Themen. Dann wird es Geld kosten, dann wird es Zeit kosten. Dann müssen sie auch selber ran. Ja, und also diese Klarheit, die braucht es. Und ein Teil sind diese Zahlen, aber der andere Teil ist eben auch der Prozess, weil viele schielen dann auf so Ergebnisse, wie ich sie gerade erzählt hatte von Bodo Jansen, haben aber gar nicht die eigenen Voraussetzungen. Also Bodo ist ja das Erste, was er getan hat nach dieser desaströsen Mitarbeiterbefragung. Ja, also da war die Frage, was brauche ich, um bessere Arbeit bei Obstalsbuben zu leisten? Antwort: einen anderen Chef als Bodo Jansen. So, also mit dieser narzisstischen Kränkung hat er aber dann gesagt, ich gehe erstmal ins Kloster. Ich mache hier gar nichts. Ich stelle mich dem mal selber.
Sehr
Und
schön.
das war vielleicht sogar der größte Erfolg dieses Obstalsbum-Weges, dass er nicht auf diese narzisstische Kränkung reagiert hat, wie es ja viele tun. Also liebe Hoteldirektoren, liebe Abteilungsleiter, Stimmung ist schlecht. Also ne, macht mal. Und man selber hält sich vornehm raus und hält sich vornehm zurück aus diesem Prozess. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert, so eine Transformation und wo es dann nur oberflächlich ist. Und also bei mir rufen, früher haben ja die Leute angerufen, weil sie gesagt haben, brauchen wir so eine Transformation? Heute ist es jedem klar, aber heute rufen die Leute eher an, wir haben da was angefangen, es ist versandet. Ne, helfen Sie uns. Und dann kommen wir genau auf die Punkte, die du mit deiner Frage jetzt ausgelöst hast, diese Beschäftigung damit, auch mit der Tiefe, die wir ja vorher auch schon hatten bei dem Gespräch.
Absolut. Und ich glaube auch diesen Spiegel, den du vorhältst, Oliver, der ist absolut entscheidend. Sonst entstehen so, ich finde, sonst wird das Thema Transformation auch verbrannt. Also, ne, ich sage mal, es muss klar sein, wenn du Transformation in deinem Unternehmen möchtest, dann beginnt die erstmal bei dir selber. Und wenn das nicht klar ist, dann brauchen wir nicht zu starten, Weil andernfalls auch dann alle, ja, jetzt kommen die mit der nächsten Transformation. Das ist wie Feedbackgespräche, die, wo sehr eine Freundin von mir rief mich an und sagt, Nina, ich kann es nicht mehr. Ich muss irgendwie ständig irgendwelche Feedbackgespräche machen. Und dann wird das Thema verbrannt, wobei es ja eigentlich so ein wichtiges Thema ist, wo Verbindung entstehen kann, wo Erkenntnis entstehen kann, wo Wachstum entstehen kann. Aber durch eine oberflächliche Beschäftigung damit oder ich habe jetzt ein Feedbackgespräch geführt, wenn wir es jetzt auf das Thema Feedback nehmen, einfach auch Schaden angerichtet wird, weil der Inhalt, der eigentlich damit verbunden ist, verbrannt wird. Und das, was du machst, indem du sagst, hier, es macht für euch nicht Halt, das bedeutet es für euch, wollt ihr es wirklich, finde ich, setzt du ja ganz entscheidende Weichen, so oder so dafür, also wenn sie sich entscheiden, dann auch dafür, dass die Transformation überhaupt gelingen kann.
Ja, absolut. Also mir fällt dazu ein, ich glaube, Albert Schweitzer hat das gesagt, dass das Heil der Welt liegt nicht in neuen Methoden, sondern in einer neuen Gesinnung.
Ja.
Und ich hatte vor einiger Zeit ein Telefonat mit einer Personalentwicklerin, die gemeint hat, sie merkt, dass der Vorstand gecoacht wird. Und dann habe ich sie gefragt, wie man das denn merkt. Und dann meinte sie, naja, der sagt jetzt eine Frage, die hat er früher nie gefragt und die fragt er jetzt in jedem Meeting. Und die Frage ist, wie geht's euch? Aber wir merken, die Antwort interessiert ihn nicht. Ja, also Schade. Da ist ja die, ne, also die Methode ist richtig zu sagen, sie könnten noch mal die Leute fragen, wie es ihnen geht. Aber wenn ich kein Interesse an dem anderen habe, dann gehen diese ganzen Verhaltenstipps, diese Methodiken, und da kann man jetzt Feedback und Leitbild und wie sie alle heißen, kann man alle durchdeklinieren, wenn das nicht auf einer neuen Gesinnung interessiert. Ne? Also dieser Vorstand wäre mal gut beraten gewesen zu sagen, wieso interessiere ich mich eigentlich nicht für die anderen? Und interessiere ich mich eigentlich für mich, wie es mir selber wirklich geht? Und wieso habe ich denn damit aufgehört? Weil als kleiner Junge konnte ich das schon, wie das alle kleine Jungen gekonnt haben, ne? Und die Mädchen auch. Und wo habe ich das denn liegen lassen? Und wäre es denn nicht eigentlich schön, wenn ich mich anders fühlen würde? Ne? Aber das wäre sozusagen die richtige Richtung gewesen, anstatt sich einfach irgendwas weil das endet dann im Zynismus. Weil auch die Leute, da kommen wir wieder auf das Spüren, die merken genau, wie diese Personalentwicklerin, die merken dann genau, eigentlich interessiert es ihn gar nicht.
Ja.
Und dann wäre es uns allen lieber, er hätte gar nicht gefragt. Ja, weil so ist es dann auch ein Stück weit scheinheilig. Und das, glaube ich, können wir beide unter viele Namen schreiben, die so, wie sagt man so schön, wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, diese ganzen Wellen. Ne? Dann ist es Design Thinking, dann ist es die neue Arbeitswelt, dann ist es die Feedback-Kultur und so weiter. Also jeder Trend folgt dann einem anderen Trend als Reaktion, aber das unten drunter, das anzugehen, das vermeiden viele oder haben viele vermieden. Und ich merke jetzt, bin eigentlich ganz dankbar, dass wir in Zeiten leben, wo es so starke Umbrüche gibt, ja, dass man nicht mehr durchkommt.
Absolut.
Mit dem, wir stecken es weg,
ja,
wir packen es woanders hin. Und das ist, glaube ich, eine große Chance für uns alle, dass der Schmerz so groß ist bei vielen, dass sie nicht mehr so locker weitermachen können, wie sie es immer gemacht haben.
Ja, absolut. Sprichst du mir aus der Seele. Und finde ich auch ein absolut schönes Schlusswort für, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ein wunderschönes Schlusswort. Es ist so, ich muss an diesen Ausspruch denken, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, a fool with a tool is still a fool.
Mhm. Schön, absolut,
ja,
das trifft's.
Ja, genau. Oliver, tausend Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. In den Shownotes werde ich deine Webseiten verlinken, vielleicht deine Bücher verlinken. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Infos, wer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte. Ich fand das ein total inspirierendes Gespräch, was mir persönlich extrem aus der Seele gesprochen hat. Nämlich genau diese Ebenen darunter, die wirken. Und die Methoden sind dann etwas, was im besten Fall von dieser Haltung getragen wird. Und dann zeigt sich auch die Veränderung. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mein Gast warst.
Vielen Dank, Nina, auch für die tollen Fragen, die dann die Chance für so ein Gespräch ergeben haben, wirklich sich das eher in der Tiefe anzugucken als nur an der Oberfläche. Vielen Dank.
Ja, danke schön.